Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der Sterbeammenakademie.
Hallo Claudia.
Mensch Franziska, da bist du ja wieder.
Ja, ich bin da. Körperlich und seelisch und geistig bin ich da.
Mir sind ja so ein paar Ideen gekommen, ne? Beim letzten Mal ging es ja drum, gut Ding will Weile haben. Und wir waren auch dabei bei der Frage von Qualität und schnell. Wir waren dabei, was eben halt, du hast ja den Begriff Junkfood schon reingebracht, oder ein Essen, was richtig mit Hingabe und viel Zeit gekocht wird oder so. Das sind ja ganz große Unterschiede. Und ich bin gestern in einer Bäckerei gewesen. Und das fand ich sehr beeindruckend. Ich glaube, ich werde das nochmal fotografieren. Und zwar mitten in Hamburg in einer Bäckerei in der Osterstraße. Und da ist eine ganz große Uhr. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die aus Holz ist. Und auf jeden Fall, die Uhr ist eingeteilt in 12 Stunden. Und ich glaube, da steht keine Uhrzeit bei den einzelnen Stationen dran, so 3, 4 oder was. Da steht dann Ruhe. Teig ansetzen und jetzt Ruhe. Und kneten und jetzt Ruhe. Und jetzt wieder Ruhe und dann wieder warten und so weiter. Das heißt, ein anständiges Brot will richtig Weile haben. Das heißt, das nennt man eine Übernachtgare zum Beispiel. Eine ganze Nacht lang steht das und wird aufgeschlossen. Und das ist genau der Unterschied zwischen einem richtig qualitätsmäßigen Brot und einem, was hochgeschossen wird, wo Zusatzstoffe drin sind und das ist, tschu, das wird so wie ein kleines Feuerwerk, wie ein ganz schnelles Feuerwerk. Und das ist der Unterschied zwischen Qualität und Konsum, glaube ich. Und manchmal so mit dem Ganzen, wo wir ja auch oftmals auch zwischendurch noch im Gespräch sind, dann frage ich mich, wenn ich jetzt in einer Situation bin, dass ich nicht ganz genau weiß, in welche Richtung ich mich gerade entwickle, in welche Richtung ich mich gerade transformiere.
Verwandle.
Und in welche Richtung ich mich gerade verwandle. Wenn das alles völlig unklar ist, dann denke ich manchmal, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich gerne Brot backe. Und dann denke ich manchmal, wie geht es eigentlich so um Hefeteig? Der sitzt da in der Schüssel und da kommt irgendwelche Auflockerungsteile, kommen damit rein, ein bisschen Hefe kommt damit rein. Und es ist noch vollkommen unklar, was dieser Hefeteig einmal werden soll. Wir wissen nicht, ob eine Brezel dabei rauskommt. Wir wissen auch nicht, ob ein Brot dabei rauskommt. Wir wissen auch nicht, ob vielleicht ein süddeutsches Seelchen dabei rausgebacken werden soll. Und dann stelle ich mir vor, wenn so ein Hefeteig in der Schüssel liegt und geht und braucht seine Zeit und seine Zeit und so weiter, ob der sich genauso fühlt. Genauso fühlt wie irgendein Mensch, der oder die sagt, ich weiß nicht ganz, eigentlich ist es noch nicht reif. Mhm. Und dann, ne, also ein bisschen so sind wir noch ein ganz kleines bisschen an der Schleife. An der Zeitschleife.
Haben wir ja jetzt viel, ne?
Da über die, ja,
Zeit
ganz
gesprochen
viel.
Und über die qualitativen Aspekte oder phänomenologischen Aspekte des in der Zeitseins oder außerhalb oder bei sich Seins oder neben sich Stehens.
Manchmal denke ich, wie das wohl wäre, wenn ich dem Hefeteig sage, ja, beruhige dich, es hat schon seinen Sinn. Da kommt schon was Gutes dabei raus.
Ja, es wäre wahrscheinlich gut, wenn du dem das sagst, anstatt ihn zu erschrecken.
Genau, ja, genau. Ne? Ganz genau.
Weil wenn du die Tür jetzt zu doll plötzlich aufreißt und da irgendwie Aktionen aufkommen lässt, ja, da fällt er in sich zusammen, vor Schreck. Das ist auch interessant, ne? Das ist ja auch so, wenn man jetzt selber in solchen Verwandlungsprozessen ist, die ja oft auch wirklich unangenehm daherkommen können, ne? Dass man eigentlich das Gefühl hat, man ist überhaupt gar nicht mehr leistungsfähig, ne? Man ist nicht mehr einsatzfähig, man hat ja. ist dauernd möglicherweise weinerlich oder kriegt Aggressionsschübe oder was auch immer.
Selbstzweifel.
Genau, schreckliche Selbstzweifel. Also man ist einfach ringsrum in unvorteilhaftem Zustand. Ja. Das kann bis ins, es kann, bei vielen Menschen kommt es ja auf einer körperlichen Ebene, das muss man ja auch ganz klar und deutlich sagen, dass ja. es bei den wenigsten jetzt gleich im Seelischen ist, sondern es kommt oft über die Krankheit, ne?
Ja.
Und diejenigen, die ganze Burnouts zu fassen haben, die wissen ja auch, dass sozusagen seelische Prozesse dann bearbeitet werden wollen, die aber der Körper eingeläutet hat, weil er einfach komplett in Streik verfällt, ne? Und man gar nichts mehr kann.
Ja, und ich glaube, ein Stückchen davon wäre die Beruhigung zu sagen, das gehört dazu. Denn nur dann wird ein gutes Brot draus.
Hm.
Ich glaube, deswegen brauche ich dringend noch ein Foto von dieser Uhr.
Das ist das die kleine Konditorei?
Nee, ist eine andere.
Nee. Okay. Nee, ja, dann kannst du das ja mal fotografieren. Genau. Ja.
Und das als Erinnerung an Qualität, weil dann, das ist haltbar.
Ja, wir hatten es doch letztes Mal, ne, vom Hammer, der
schnell kaputt geht.
Schnell kaputt geht und überhaupt alles darauf so ein bisschen ausgerichtet zu sein scheint heutzutage, dass man es möglichst oft wieder kauft. Und in dem Zusammenhang hattest du doch dann eigentlich auch die Frage, wann der richtige Zeitpunkt zum Sterben ist. Wie bist du da denn noch hingekommen zu der?
Naja, ich glaube, an dem Punkt wird bei der Frage schon, wie ich jetzt letztes Mal bei dem Gespräch darauf gekommen bin, kann ich gar nicht mehr sagen. Aber wir sind ganz häufig bei der Fragestellung, wann. Ich erlebe das ganz häufig, dass jemand sagt, aber Frau Meier, nennen wir sie Frau Meier, die war ja 94 Jahre alt, die hat ihr Leben auch gelebt. Dann sind alle damit einverstanden, wenn Frau Meier stirbt. Die hat ihr Leben gelebt. Und es gibt viele Situationen, wo es heißt, mein Gott, das ist doch ein 8-jähriges Kind, das geht doch nicht, das hat doch sein Leben noch nicht gelebt.
Hm.
Und das wissen wir doch gar nicht von außen.
Hm.
Denn ich habe Situationen erlebt, wo ein ungeborenes Kind, was noch niemals ein Wort gesagt hat und ein stillgeborenes Kind geworden ist, einen solchen unglaublichen Sinn gehabt hat oder einen solchen Eindruck in seinem ganzen Familiengefüge oder Gesellschaftsgefüge gemacht hat, dass das wesentlichste Veränderung mit sich gebracht hat. Mehr als vielleicht irgendjemand, der 3 Hochschulprofessuren hinter sich gebracht hat. An Impressionen, an Eindrücken hinterlassen hat. Das ist nämlich vom Alter unabhängig. Und es gibt dort eine sehr, sehr nette kleine Sequenz, eine kleine Geschichte. Ich glaube, die ist von Jorge Bucay, wenn er sich richtig so ausspricht. Der hat ja manchmal so eine Geschichtensammlung gemacht. Und da gibt es eine Geschichte, ich weiß nicht, ob die so heißt oder ob ich sie so genannt habe, als der Fluch auf dem Friedhof. Da kommt ein Wanderer zu einem Friedhof und geht darüber und guckt sich die Grabsteine an und liest die. Und dann steht er auf dem Grabstein, hier liegt, ich nehme jetzt europäische Namen, hier liegt Hannes, der hat gelebt, der ist mit 3 Jahren, 5 Monaten und 14 Tagen gestorben. Und geht er weiter, mein Gott, das arme Kind. Und geht er weiter und dann heißt es, und hier liegt Franz Josef. Franz Josef hat gelebt 2 Jahre. 2 Jahre und 8 Wochen und 5 Stunden. Und er guckt sich das an und denkt, um Gottes Willen, die sind ja alle so ganz jung gestorben und ist ja kaum auszuhalten. Er liest dann irgendwas von 7 Jahren, das ist dann schon. Und einmal liest er, glaube ich, sogar 12 Jahre und 24 Wochen und sagt, mein Gott, die sind alle ganz jung gestorben. Er hält das kaum aus, er ist völlig erschüttert und bricht fast zusammen. Und dann kommt ein Bewohner, ein Friedhofsgänger, kommt zu ihm und sagt, Sie sehen so erschüttert aus, was ist denn los? Sagt er, ist das hier ein Friedhof nur für Kinder? Das ist ja entsetzlich, das ist ja ganz furchtbar, sich das anzugucken. Und sagt er, nein, bei uns im Land läuft das ganz anders. Beim Tag unserer Geburt bekommen wir ein kleines Heft umgehängt, um den Hals. Und in dieses Kleine wird nur eingetragen, wenn wir glückliche Stunden erlebt haben. Und daraus ergibt sich unsere Lebenszeit.
Okay.
Das finde ich großartig. Und deswegen ist es so, dass mit Frau Meier mit 94 Jahren, das traue ich mich nicht zu sagen, die hat ihr Leben gelebt. Es könnte sein, dass die am Ende ihres Lebens, vielleicht, das nehme ich immer so als Beispiel dafür, dieses eine Lied von Udo Jürgens, ich war noch niemals in New York. Es hat viele Situationen gegeben oder viele Menschen gegeben, die am Ende ihres Lebens sagen, so im übertragenen Sinne, ich war noch niemals in New York. Ich habe niemals richtig Spaß gehabt. Ich habe niemals richtig Glück gehabt. Ich habe niemals, die bereuen, was alles nicht gewesen ist. Und das ist ja was ganz Individuelles. Ob ich mit mir und meinem Leben, da waren wir, glaube ich, schon mal ganz kurz angerissen, einverstanden bin, ja oder nein. Und da müssten wir eigentlich Frau Meier fragen und wir müssten auch das Kind von 8 Jahren fragen. Ich habe eine Situation begleitet, da ist ein 15-jähriger Junge gestorben und der war das einzige Kind seiner Eltern und seine Eltern waren sehr erschüttert und er ist eigentlich ganz ruhig damit umgegangen und dann hat er eines Tages gesagt, nein, das ist auch in Ordnung, wenn ich jetzt sterbe, meine Eltern müssen mal erwachsen werden. Was für eine unfassbare, was ist das, Weisheit? Ist das Hingabe?
Naja, das weiß man ja, dass oft das für die Eltern viel, viel schwieriger ist, diese Schwellensituation und das Loslassen. Das für die Kinder und auch Jugendliche, wobei es auch immer noch einen Unterschied zwischen Jugendlichen und Kindern gibt, ne, weil ja dann die Geschlechtsreife, da muss sich ja auch etwas erfüllen. Das ist ein Versprechen sozusagen, so diese Geschlechtsreife, wenn das dann der Tod dazwischen kommt und sich da nichts erfüllt hat, das ist dann auch bitter.
Ja.
Beziehungsweise, wenn man schon mal so ein bisschen gerochen hat an dem, was da jetzt an Schönem im Leben kommt, desto schwieriger wird es dann. Aber dass eben Kinder oft einfach eine große Leichtigkeit, würde ich fast sagen, haben, diese Schwelle zu konfrontieren, ne? Also da in eine Begegnung zu gehen und oft eher, deswegen diese Aussage, meine Eltern müssen jetzt auch endlich mal erwachsen werden, ist es oft, die Kinder sagen dann manchmal verdrückt zu anderen, ne, dass sie, da merkt man richtig, dass sie ganz schlimm sich Sorgen machen um ihre Eltern. Ne?
Ja.
Weil sie merken, die kommen damit überhaupt nicht klar.
Aber das unterm Strich heißt das ja, dass, also für mich gilt das so, dass ich mich das nicht mehr traue zu sagen, wann ein Leben erfüllt ist.
Nee, sowieso. Und das ist ja wirklich auch ein riesen Feld, was du da jetzt eröffnet hast. Also ich gehe noch mal ganz kurz ein bisschen zurück dahin, wo du gesagt hast, diese Wesen von dem, ich weiß nicht, Hoche, wird das so ausgesprochen? Ich glaube nicht, aber egal. Das ist also nur 2 Jahre und 4 Wochen und 5 Stunden oder 7 Jahre oder 12 Jahre glückliche Lebenszeit dort eben berechnet wird. Da frage ich mich natürlich, was ist denn dann in der ganzen anderen Zeit gewesen?
Klar.
Ne? Also wenn ich jetzt, gucke ja immer gerne ein bisschen bei mir, leider ist das meine Veranlagung, gucke, da weiß ich auch nicht, ob ich da auf so einen wahnsinnig hohen Schnitt komme. Mhm. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also dass da, ich weiß nicht, im Moment würde da bei mir vielleicht stehen, keine Ahnung, vielleicht, ja, ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen, aber es wäre sicherlich auch keine allzu hohe Zahl. Aber jetzt ist es interessant, da komme ich jetzt wieder auf das Fast Food, wo du eben schon gesprochen hast, nicht? Lebe ich in der anderen Zeit Fast Food-mäßig, dass es einfach durch mich durchgeht und ich bin hier irgendwie physisch da und ansonsten strömt aber irgendwie alles durch mich durch, wie Essen, was mehr oder weniger unverdaut durch mich durchgegangen ist. Oder, wie hast du es eben genannt, dieses Phänomen des Brotteigs, ne, der dann geht und noch nicht so richtig weiß, wohin. Also bin ich offen für solche Phasen, dass ich eben auch mal in einem Teigzustand sozusagen mich befinde und in einem katastrophal schlecht einsetzbaren Zustand bin, sowohl physisch wie seelisch und geistig, eigentlich nicht wirklich leistungsfähig bin, nehme ich das in Kauf und traue mich, einen Verwandlungsprozess zu durchlaufen, auf den es ja hinausläuft, ne? Wenn du eben gesagt hast, der Teig, der geht dann da und er weiß nicht, was er nachher wird. Wird er eine Brezel oder wird er ein Brötchen oder wird er möglicherweise ein schönes Sauerteigbrot, was lange gegangen ist. Da fällt mir übrigens noch kurz nachgeschoben das Brot ein, was eine Freundin mir gerade nahegelegt hat. Es besteht rein aus Buchweizen und Wasser. Ein bisschen Salz kann man noch zugeben, aber da ist die Gärzeit zunächst mal 8 Stunden und nachher nochmal 24 Stunden.
Ja.
Und der bildet dann eigenen Sauerteig und das ist nachher also sowas von herrlich, dieses Brot. Und das ist interessant, also das ist ja vielleicht auch ein bisschen eine Mutfrage oder eine Loslassfrage oder eine, was ist das für eine Frage? Also in Kauf zu nehmen, dass ich jetzt noch nicht weiß, was ich nachher sein werde, also wo sozusagen mein Prozess mich hinführt.
Das heißt im Grunde genommen wie so ein schönes Mantra, gut Ding will Weile haben.
Richtig, dass nachher was Gutes bei rauskommt, weil wenn ich das jetzt abbreche, ne, meinen Prozess, der möglicherweise gerade schmerzvoll ist, dann kann das ja dazu führen, dass da irgendwas Halbes bei rauskommt, ne? Dass das irgendwie qualitativ dann doch nicht so ganz das ist. Und dass ich in etwas in eine Situation möglicherweise reingerate, wenn ich jetzt zu früh wieder zur Arbeit gehe, ne? Das betrifft ja viele Menschen. Früher dauerte eine Kur, weiß ich noch, 6 Wochen. Und heute ist sie, glaube ich, überwiegend nur noch 3 Wochen. Und man sagt eigentlich, erst nach 6 Wochen lernt der Körper, kann er sozusagen eigentlich nachhaltig das aufnehmen, was da neu sich etablieren möchte, bis ins Physische hinein. Und das ist bis ins Seelische. Wir hatten auch schon mal kurz über den Unterricht in der Waldorfpädagogik gesprochen und über dieses, das etwas ganz tief, ne? Du hattest da dieses Schneegestöber als Beispiel, dieses Schüttelding, dass ein Wissen oder eine neue Gewohnheit sozusagen ganz tief in mir absinken darf, dass ich sie nachher wieder hochholen kann, wenn ich lange genug an dem Absinken, sozusagen dem Absinken lange genug Zeit gegeben habe, eigentlich.
Ja, ne? Das ist ja, was das Ganze, die ganz große Gemeinheit ist. Das PatientIn heißt Geduld. Und da weiß man nicht, Geduld zum Gesundwerden oder Geduld mit der Medizin. Das ist natürlich auch noch eine Frage, aber das ist mehr eine humoristische Frage. Und weißt du was? Gut Ding will Weile haben, ne? Und nächste Woche, wenn wir uns treffen, nehmen wir die nächste Weile auf.
Ne? Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Wir sind schon wieder rum. Das gibt's doch gar nicht. Guck mal.
Ich freue mich auf dich.
Sehr schön.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.